Ja, warum beschäftigen wir uns mit der Enthüllung, meist Offenbarung genannt? Ich möchte zu Beginn, nicht so nah, damit ich reinbeiß, gell? Ja, die Schwerhörigen müssen hinten sitzen und die gut hören vorne, gell? Damit das funktioniert. Also, warum beschäftigen wir uns mit der Enthüllung, die meist Offenbarung genannt wird, was verkehrt ist? Wir haben schon drüber gesprochen. Ich möchte ganz kurz eine Übersicht geben über das bisher Besprochene. In den vergangenen Treffen hier haben wir bei Kapitel 1 begonnen, jetzt sind wir bei Kapitel 8. Es sind ja nur 22, falls ihr das alles noch hören wollt, dauert das noch einige Zeit. Wir haben gelernt, dass im dritten Vers der Enthüllung, Kapitel 1, Vers 3 steht, glückselig der sich mit dieser Prophetie beschäftigt. Die Frage ist, wer will nicht glückselig sein? Wahrscheinlich sind alle dafür, das zu sein oder zu werden. Warum willst du dich dann nicht mit dieser Enthüllung in ihrer ganzen Darstellung auseinandersetzen? Etliche unter euch machen das, ich weiß das. Und ihr könnt mir glauben, ich habe das 2,5 Jahre lang Wort für Wort gemacht und seitdem ein ganz neues Gefühl für Heilsgeschichte entwickeln können. Und ich kann das jedem nur empfehlen, mach das ganz gründlich und du kriegst einen ganz neuen Blick für die Heilsgeschichte Gottes. Wir lernen im Kapitel 1, Vers 10 oder haben gelernt, dass gesagt wurde zu Johannes, oder er von sich sagt, ich befand mich, wesenhaft füge ich hinzu, im Tag des Herrn. In dem Herrn gehörigen Tag, diese Formulierung gibt es zweimal im Neuen Testament. Das heißt, Johannes war wesenhaft anwesend im Tag des Herrn, der ja, wie wir gestern schon gehört haben, ja zukünftig ist. Er hat nicht nur eine Vision gehabt oder einen Traum, sondern der Text legt nahe, dass er wesenhaft anwesend war, dass er versetzt worden ist in diese Zeit hinein. Und wenn du seine Beschreibung liest, wie lebendig die ist, dann merkst du, dieser Mann war tatsächlich anwesend. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Und dann kriegt er die Aufforderung im Vers 19, schreibe das auf. Und hier wird leider in vielen Bibelübersetzungen sehr schwach übersetzt. Da heißt es nicht, schreibe auf, was du gesehen hast und was jetzt ist und was danach kommt, sondern im Grundtext ist das pluralisiert. Das heißt, schreibe auf, welche Ereignisse du wahrgenommen hast. Ja, wann denn? 9 Verse vorher steht, ich befand mich wesenhaft im Tag des Herrn. Also schreibe auf, was du wahrgenommen hast im Tag des Herrn und nicht vor 2000 Jahren, als er auf Patmos gewesen ist. Und dann, was diese Ereignisse, die du wahrgenommen hast am Tag des Herrn, was die bedeuten und was danach kommt. Das ist die Aussage von Vers 19. Und wenn wir das jetzt in der Gänze betrachten, dann hat die Enthüllung eine Einleitung. Sie enthält 7 Briefe, die 7 Versammlungen erhalten, plus der gesamten Enthüllung. Die haben nicht nur ihren Brief bekommen, sondern die ganze Enthüllung. Und dann gibt es noch einen Schluss. Und zwischendrin, das ist das Stück, wo wir uns jetzt befinden, zwischendrin gibt es 7 Wahrnehmungen. Gesichte, Visionen, weiß nicht, was die Bibeln alle hinschreiben. 7 Wahrnehmungen, die zweigeteilt sind. 7-mal im Himmel passiert was und 7-mal auf der Erde. Und jede Wahrnehmung ist sozusagen zweigeteilt. Da wird erst der Himmel beschrieben und dann, was auf der Erde passiert. Und jetzt sind wir, wenn es um Kapitel 8 geht, in der zweiten Wahrnehmung. Und davon zunächst den ersten Teil, der im Himmel stattfindet, und da geht es um das 7. Siegel. Ich lese diese Verse immer, wenn sie dran sind zum Behandeln, und dann werden wir die 13 Verse uns in Ruhe anschauen. Das heißt hier ab Vers 1, 1 und 2. Und als sich das siebende Siegel öffnete, wurde ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich nahm die sieben Engel wahr, die vor Gott stehen. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Dieses siebende Siegel nimmt hier eine Sonderstellung ein. Ihr erinnert euch, wir haben das hier alles schon besprochen. Ich erwarte nicht, dass du das noch weißt. Das ist ja über die Zeit hin, verlischt das wieder. Diese Buchrolle war mit sieben Siegeln versiegelt. Und wir hatten schon mehrfach festgestellt, diese Rolle kannst du erst öffnen, wenn das siebende Siegel gebrochen worden ist. Es gab im Altertum juristische Papiere, wie heute Gerichtsakten oder Ähnliches, die waren eben auf Rollen geschrieben. Und das wurde zugerollt und außen auf der Rolle stand drauf, wovon der Inhalt handelt, quasi ein Inhaltsverzeichnis. Und aufmachen, um Einzelheiten zu erkennen, durfte nur der, der die Berechtigung hatte, dieses Siegel zu brechen. Und wir haben hier gelernt im Kapitel 5 und 6, dass das Lämmlein der Berechtigte gewesen ist und dass sozusagen bei diesen sechs Siegeln immer, wenn da was beschrieben wird, der Inhalt angegeben wird, der in dieser Rolle siebenfach geteilt offensichtlich vorhanden war. Und jetzt beim siebenden Siegel kann man diese Rolle aufmachen und schauen, was die einzelnen Dinge denn noch beinhalten bei diesen sieben verschiedenen Stationen, die hier stattfinden. Und das veranlasst mich dazu, du kannst das gerne anders sehen, habe ich überhaupt nichts dagegen, als alternative Sichtweise für die lineare Erfüllung der Siegel, Posaunen und Gerichtsschalen, die Parallele ins Auge zu fassen, die besagt, dass der Inhalt der Rolle in sieben Stationen beschreibt, welche Gerichte über diese Erde gehen, dass diese sieben Posaunen dann diese Gerichte sozusagen verkünden. Und wenn die siebente Posaune bläst, dann kommen diese sieben Zornschalen aus dem Tempel Gottes heraus und vollführen diese in der Rolle beschriebenen Gerichte, die von den Posaunen verkündet worden sind, und führen sie aus. Das ist also eine parallele Erfüllung. Beides ist möglich. Die Parallele ist mir persönlich sympathischer. Es gibt verschiedene Gründe für, den einen oder anderen werde ich heute und morgen noch nennen. So, und diese sieben Engel, die hier beschrieben sind, noch ein Hinweis. Die sieben Engel, die stehen vor Gott, heißt es hier, Vers 2. Diese sieben Engel stehen vor Gott. Das sind andere sieben Engel als die sieben Engel, die sieben Zornschalen haben, über die wir dann im Kapitel 15 reden. Weil die kommen aus dem Tempel Gottes. Dazu später noch ein Wort. Jetzt heißt es hier, es war ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Das sind wie viel? Nach der prophetischen Deutung wären das 630 Tage. 630 Tage, weil eine Stunde mit 42 Monaten angegeben wird. So, und bei den sieben Engeln heißt es die sieben Engel. Und wenn im Grundtext unseres Neuen Testamentes ein Artikel steht bei einer so besonderen Aussage, dann hat dieser Artikel, oder beinhaltet dieser Artikel eine Betonung, eine Hervorhebung, eine Feststellung, dass das ganz Bestimmte sind, die sieben Engel, die vor Gott stehen. Ich will, bevor ich das noch näher erkläre, nochmal einen Vers lesen aus Hebräer Kapitel 1, Vers 7. Da wird uns gesagt, Gott spricht zu den Engeln, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Das heißt, Engel werden benutzt für Feuer, für Wind und ähnliche Dinge. Denk an den Dornbusch bei Mose und andere Ereignisse. Also immer da, wo Feuer auftaucht, das sozusagen keinen Schaden anrichtet, ist das offensichtlich ein Engel. Wenn es also hier heißt, die sieben Engel, die vor Gott stehen, dann können wir sagen, dass das diese sieben Engel sind, die auch als Geister Gottes bezeichnet werden, oder die sieben Geister, wie sie uns in der Enthüllung auch geschildert werden. Und in Lukas 1, Vers 19, da kommt der Engel Gabriel zu Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer, und da sagt er, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das heißt also, es gibt Engel, die vor Gott stehen. Und dazu gehört offensichtlich Gabriel auch. Und ich rechne auch den Michael dazu. Wie die anderen heißen, wissen wir nicht. Es sind also ganz bestimmte Engel. Die sieben Engel. Die sieben Engel bekommen sieben Posaunen. Die sieben Engel verkünden Gerichte Gottes zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Nämlich hier vor der siebenten Posaune, über die wir vielleicht im nächsten Jahr reden werden, die ganz wichtig ist. Für mich ist das das zweitwichtigste Ereignis nach Golgatha, weil da Heilsgeschichte ganz neue Dimensionen erreicht und übrigens die Leibesgemeinde mit ihrem Haupt vollendet ist. Aber das ist noch Zukunft. Wir sind ja erst hier am Anfang. Das siebente Siegel wurde gebrochen. Und jetzt kommen sieben Engel mit sieben Posaunen. Und wir wollen heute Morgen noch über die ersten vier Posaunen reden und das, was dort am Thron stattfindet. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Enthüllung ein Trostbuch ist. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Ein Trostbuch. Warum? Schon im Kapitel 1 hast du viele Hinweise auf die Anteilnahme des Johannes am Leiden der Leibesgemeinde. Du hast viel Trost in der Darstellung des Umgangs der Heiligen in dieser Zeit. Und hier, im Vers 3 und 4, die ich jetzt lesen möchte, haben wir wieder so eine Stelle, die uns die Enthüllung als Trostbuch vor Augen führt. Da heißt es, und ein anderer Engel, nicht einer von diesen sieben, ein anderer Engel kam und wurde an den Altar gestellt. Da gibt es einen goldenen Altar. Und er hatte ein goldenes Weihrauchgefäß. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er es den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar beigebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott hinauf. Ach, ist das schön. Ich nenne den Engel hier den Turbo-Engel, meine persönliche Bezeichnung. Turbo-Engel, warum? Er gibt den Gebeten der Heiligen was dazu, nämlich Räucherwerk. Jetzt, ich komme gleich noch drauf, jetzt gibt es manche Ausleger, die vermuten, dieser Engel sei der Christus. An dieser Stelle, zu dieser Zeit, heilsgeschichtlich denkend, ist das nicht mehr möglich. Der Christus hat seinen Weg aus der Gottgleichheit über den Engelstatus zum Menschen bis hinab in die tiefsten Tiefen des Scheols hinter sich. Er ist der erhöhte Christus. Es gibt keine einzige heilsgeschichtliche Möglichkeit mehr, dass Christus jemals noch auf Engelstatus zurückginge. Er bleibt an der höchsten Stelle, die es überhaupt gibt, nämlich in der Gleichheit seines Vaters. Und deswegen kann dieser Engel hier nicht Christus sein, der dieses Weihrauchgefäß hat und den Gebeten der Heiligen Räucherwerk beigibt. Die Erniedrigung und Erhöhung des Christus ist hinter uns. Im Tempel Salomos gab es das gleiche Gefäß. In der Stiftshütte war es aus Kupfer. Nebenbei bemerkt, das ist aber hier nicht entscheidend. Wichtig ist, womit wird heilsgeschichtlich denkend in unserer Bibel im Alten und Neuen Testament der Rauch des Räucherwerkes in Verbindung gebracht? David betet im Psalm 141, Vers 2, Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. David bringt also hier dieses Räucherwerk, dieser Rauch des Räucherwerkes, vergleicht er in Analogie mit dem Gebet. Das heißt, der Rauch des Räuchers, des Räucherns ist Gebeten gleichzusetzen. Lukas berichtet im ersten Kapitel, Vers 10, dass das Volk außerhalb des Tempels betete. Wann? Zur Stunde des Räucherns. Und sie haben ja verschiedene Hinweise in der Schrift, dass dieses Räucherwerk, dieser Rauch des Räucherns hier eine Analogie auf die Gebete der Heiligen ist. Und wenn das stimmt, und ich gehe davon aus, sonst stünde es nicht hier, dann denke ich gleich an Paulus in Römer 8, Vers 26, wo er sagt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit mit an, denn das, was wir beten sollten, gemäß dem, was nötig ist, nehmen wir nicht wahr, sondern er, der Geist, überverwendet sich für uns in unaussprechbaren Seufzern. Wie oft denkst du beim Beten, wie armselig und schwach bin ich heute, gell? Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Heute Morgen stand ich da oben, habe den Sonnenaufgang beobachtet, gell? Und da fehlen dir die Worte. Und dann weiß ich, hier steht, der Geist wendet sich für mich. Und da steht ein Engel, vielleicht auch heute schon, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, da an diesem goldenen Altar, in der Gottesgegenwart, und dann kommt so ein armseliges Gebet von dir und von mir, und dann füge ich da noch was hinzu, und dann ist es vor Gott was ganz Großes und Herrliches. Das ist für mich Trost, gell? Wenn ich das wissen darf, dann kriegt das doch eine ganz andere Dimension, dann weiß ich doch, dass auch die Enthüllung mir als Trostbuch heute, hier und jetzt schon etwas bringt, als Leibesglied des Christus, der so riesenhohe Aufgaben vor sich hat, wo ich manchmal denke, warum gerade ich, gell? Wir haben doch hier genug Probleme, soll ich jetzt die Probleme der ganzen Welt auch noch lösen? Wo soll das hinführen? Und in dieser Schwachheit liest du dann sowas, ja, dass Gott da einen hat, der dir hilft, dass das vernünftig aussieht und ankommt und so weiter. Verstehst du das? Da fehlen mir manchmal die Worte. Es ist unbeschreiblich. Und das steht in der Enthüllung. Das steht in der Enthüllung, meist Offenbarung genannt, damit es der Letzte auch begreift, was verkehrt ist. Wo keiner es lesen will, wo sich alle drum drücken. Ja, natürlich haben wir heute und morgen ganz schreckliche Dinge zu besprechen, wenn es um die Posaunen geht, die da blasen, was da alles passieren soll. Aber du musst doch die kleinen Dinge dazwischen auch erkennen, du musst wissen, warum das so ist. Und ich hoffe am Ende, dass ich noch genug Zeit habe, nochmal darüber kurz zu sprechen, wo der tiefe Sinn der Enthüllung für uns, für dich und mich, wenn du ein Glied am Leibe des Christus bist, liegt in diesem schwierigen Thema. Das ist nicht umsonst. Glaubt mir das. Es geht um Glückseligkeit und das stimmt. So, und jetzt geht es weiter, Vers 5, Enthüllung 8. Ich lese 5 und 6. Und der Engel nahm das Weihrauchgefäß, wo er eben Räucherwerk drin hatte, zur Verstärkung der Gebete der Heiligen, im Sinn behalten. Dieses Weihrauchgefäß nimmt er jetzt und füllt es aus dem Feuer des Altars. Erst ist er am Räucheraltar, im Heiligen. Jetzt geht er an den Opferaltar, an den Brandopferaltar, der davor steht. Er nimmt Feuer von diesem Altar, unter dem, glaube ich, liegen auch die Seelen der leiblosen Märtyrer. Er nimmt Feuer, füllt das Weihrauchgefäß aus dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es wurden Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, selbst bereit, auf das sie posaunten. Und hier ist wieder so eine ganz besondere Stelle des Neuen Testamentes, die es in mehrfacher Weise gibt, nämlich, dass es eine Doppelbotschaft beinhaltet. Wir haben dasselbe Ereignis. Und dasselbe Ereignis hat zwei verschiedene, extrem andere Auswirkungen. Dasselbe Weihrauchgefäß, dieses goldene Gefäß, wo der Rauch die Gebete der Heiligen unterstützt, wird hier im nächsten Moment zum Gerichtsakt für die Erde. Aus diesem selben Gefäß richtet Gott die Menschen auf dieser Erde, indem er Donner, Stimme, Blitze und so weiter und Erdbeben entstehen lässt und alles, was daraus folgt in dieser Gerichtszeit. Ich nenne euch noch zwei Beispiele, wo das ähnlich ist. Paulus spricht in 2. Korinther 2 von dem Triumphzug in Christus. Und er sagt, der Weihrauch bei diesem Triumphzug ist für die einen ein Geruch zum Tod und für die anderen ein Geruch zum Leben. Derselbe Rauch, dasselbe Geruch. Die Gefangenen, die aus dem Kriegszug zurückkamen, wussten, jetzt müssen wir sterben. Für die war das ein Todesgeruch. Und für die Sieger war es ein Geruch eben des Sieges. Dasselbe Geruch, zwei Auswirkungen. Dasselbe Gefäß, zwei verschiedene Auswirkungen. Und wenn wir noch an Enthüllung 6 denken, beim sechsten Siegel, wir haben schon drüber gesprochen, was passiert denn da? Da wird der Himmel zur Seite gerollt. Und jetzt können die Menschen Gott auf seinem Thron sitzen sehen. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn jetzt der Himmel weggerollt würde da draußen und wir könnten Gott auf dem Thron sitzen sehen, was würde denn dann passieren? Da würden wir uns freuen, gell? So wie Stephanus sagt, Mann, jetzt sehe ich ihn und Christus steht daneben. Und was machen die anderen da draußen? Die rennen schnell in den Keller, gell? Damit sie ja nicht gesehen werden. Und hier siehst du, dasselbe Ereignis hat zwei extrem verschiedene Auswirkungen. Und so ist das oft im Wort Gottes. Und an dieser Stelle sind wir auch hier. Das Feuer von diesem Altar, das ist offensichtlich nicht der goldene Altar, sondern der Brandopferaltar, hat diese Doppelwirkung. Und jetzt passieren Donner, Stimmen, Blitze und ein Erdbeben. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, ich hatte hier schon Grafik an der Wand über diese Parallelität der Ereignisse von Siegeln, Posaunen und Gerichten. Wir haben genau die gleichen Auswirkungen, wie sie hier beschrieben werden, nicht nur hier beim siebenden Siegel, sondern Kapitel 11, Vers 19 auch bei der siebenden Posaune. Und im Kapitel 16, Vers 18, nach dem Ausgießen der siebenden Schale. Also immer die Höhepunkte von Siegel, Posaunen und Schalen sind gleich. Und das ist der Hauptpunkt meines Argumentes, dass es hier offensichtlich um eine parallele Erfüllung der Ereignisse geht und nicht um eine lineare. Und die sieben Engel, die vor Gott stehen, diese Posaunen haben, sind andere als die sieben Engel, die sieben Schalen haben. Warum? Die einen stehen vor Gott und die im Kapitel 16 mit den Schalen, die kommen aus dem Tempel Gottes. Und noch was ist wichtig. Die zweite Gruppe im Kapitel 15, die haben einen Gürtel im Brustbereich hier oben. Und dieser Gürtel im Brustbereich wird uns im Kapitel 1 geschildert vom Menschensohn, der hatte das auch. Und dieser Gürtel im Brustbereich ist ein Merkmal oder Kennzeichen königlicher Vollmacht. Also diese Engel, die aus dem Tempel kommen mit den Schalen, später im Kapitel 15, haben königliche Vollmacht, während die hier die Bekanntmachung machen, die sieben Engel mit den Posaunen vor Gott stehen und keine königliche Vollmacht haben. Das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass es um eine reine Bekanntmachung des Gotteswillens geht und nicht um seine Ausführung. Und diese vielen Punkte, die darauf hindeuten, wir werden bestimmt noch ein paar kennenlernen hier, auch wenn es um die Menge geht, die sagen mir, dass die Parallelität das Wahrscheinlichere ist. Ich bin aber niemand, der sagt, das ist genau so. Nicht, dass er draußen rumläuft und sagt, der eine sagt, es gibt nur eine parallele Erfüllung. Ich sage, es ist beides möglich, aber die Parallele ist mir die sympathischere. Gell? Ich habe gegen niemanden was, der es linear sieht, überhaupt nicht. Wenn es linear ist, sage ich, ach, danke. Aber versteht ihr, man muss ja auch mal in Alternativen denken dürfen. Und wir haben hier schon öfters das Wort geprägt, gell? Denkspuren legen. Und da gehört sowas auch dazu. Ja, das war die zweite Wahrnehmung, der Teil im Himmel. Was passiert denn jetzt? Jetzt kommen wir zur zweiten Wahrnehmung auf der Erde, nämlich die erste Posaune, die bläst. Was passiert denn dann oder was wird denn da angekündigt, egal wie du es sehen willst? Vers 7 heißt es, und der erste Engel posaunte und es wurde ein Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und das Drittel der Erde wurde niedergebrannt und das Drittel der Bäume wurde niedergebrannt. Und alles grüne Gras wurde niedergebrannt. Ja, wenn das wirklich stattfindet, ist ja ungeheuerlich. Gell? Diese Fähigkeiten, Hagel, Feuer und Blut, haben die zwei Zeugen in dieser Nachtwache, die wir als die erste Hälfte der 70. Jahrwoche bezeichnen, wobei ich da leichte Bauchschmerzen habe, weil das würde jetzt zu weit führen, nur angedeutet, fürs Gespräch wichtig. Ich gehe von einer Woche aus, die man nennen könnte Bundeswoche, 7 Jahre, 7-jährige Bundeswoche, weil die 70. Jahrwoche von Daniel, glaube ich, die hat sich schon erfüllt. Das ist hier eine andere Woche, die 7 Jahre dauert. Nur als Denkspur, Einzelheiten im persönlichen Gespräch. Die zwei Zeugen könnten die Auslöser dieser Vorgänge sein, weil sie genau die gleichen Eigenschaften besitzen, nämlich mit Hagel, Feuer und Blut zu arbeiten. Aber was heißt das hier? Ein Drittel der Erde, ein Drittel der Bäume. Nur bei den 7 Posaunen finden wir diese Drittelei 8-mal. Nirgends sonst geht es um ein Drittel, nur bei den 7 Posaunen. Wie viel ist denn das? Ein Drittel der Erdoberfläche sind etwa 148 Millionen Quadratkilometer. Kann man sich schlecht vorstellen, gell? Ich sage mal, ich hatte mal einen Garten, der war nicht groß, aber sehr hoch. Gell? Und was sind 148 Millionen Quadratkilometer? Gell? Da fehlt mir die Vorstellung. Ein Drittel davon wären 50 Millionen Quadratkilometer. Kann ich auch nicht packen. Gell? Also gut, wie groß ist das? Nordamerika, Südamerika und Australien zusammen haben etwa die Größe von 50 Millionen Quadratkilometer. Ist zu weit weg, gell? Gehen wir näher ran. Afrika, Europa und Australien ist auch so groß zusammen. Wenn das plötzlich verbrannt wäre und voller Blut und Hagel, da gäbe es noch nicht mal Nachrichten, weil dann auch die ganzen Server kaputt sind, gell? Und da gibt es auch keinen Strom mehr. In dem Moment hast du gar keine Ahnung, wie groß das alles ist. Gell? Also ich könnte mir vorstellen, das ist unfassbar. Sowas gab es noch nie. Also nur als Gedankenanstoß. Dann heißt es hier, und alles grüne Gras verbrannt. Und jetzt gibt es doch die ganz schnellen Bibelausleger, die super Propheten, die ganz schnell sind, wenn irgendwas passiert. Die wissen sofort, wo das steht in der Schrift. Da heißt es dann, alles Fleisch wie Gras. Genau, Petrus hat gesagt, Fleisch ist wie Gras, 1. Petrus 1, Vers 24. Also alles Fleisch vergeht. Kann das sein? Da gibt es doch noch ein paar Posaunen. Da gibt es noch Zornschalen, egal ob ich jetzt linear oder parallel sehe, das kommt doch noch. Und da sind Menschen betroffen. Wie kann denn hier die ganze Menschheit kaputt gehen? An diesem Moment bei der ersten Posaune, wenn die noch gebraucht werden für spätere Gerichte. Also kann der Begriff Gras hier nicht heilsgeschichtlich auf Petrus gedeutet werden in seiner Argumentation, sondern hier muss ich davon ausgehen, dass es buchstäbliches Gras ist. Und hier ist ein Punkt, wo wir unterscheiden müssen in der Enthüllung. Ich sehe vieles symbolisch, keine Frage. Aber als erstes muss ich überlegen, ist das buchstäblich möglich an dieser Stelle? Und wenn ja, dann gilt das buchstäbliche Argument und nicht das symbolische. Die Symbolik wird von Religionen und Sekten und falschen Propheten missbraucht. Das sind die, die uns vormachen wollen, ja, die Bäume, das sind stolze Mächte und das Gras, das ist das Wohlergehen der Menschheit und der Hagel, das sind Geist, ist eine Gerichtsmacht und das Blut ist Darstellung des Todes und. Die Symbolik kannst du ausdehnen und die Religion, aus der ich komme, die sind da Meister drin, das werde ich euch morgen zeigen. Und ich habe auch ein Buch mitgebracht von denen mit Bildern, da haben die das noch sogar noch aufgemalt. Und da gibt es die sieben Posaunen, sind sieben große Kongresse der Zeugen Jehovas. Da kriegst du doch Schüttelfrost, wenn du sowas hörst. Und die zwei Zeugen, das sind die Präsidenten der Wachturmgesellschaft. Da schüttelt es mich noch mehr, gell? Und das ist Religion, verstehst du? Das ist Religion. Nein, wir müssen gucken, was steht da geschrieben. Ist es buchstäblich zu verstehen oder muss ich nach einer symbolischen Lösung suchen? Das ist der zweite Weg, nicht der erste. Ich zitiere mal Heinz Schumacher aus seiner Schilderung der Enthüllung. Er kennt vielleicht das Buch Durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Er sagt, ich zitiere, ein Bezug auf die Vergangenheit befriedigt ebenso wenig wie die Vergeistigung. Hier ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Nur der Bezug auf die Endzeit mit der Bemühung um eine möglichst wörtliche Wiedergabe oder ein möglichst wörtliches Verständnis kann richtig sein. Zitat Ende. Ich bin mit Heinz nicht in allen Punkten einer Meinung, aber in dem auf jeden Fall. Gell? Und wir können es nicht anders machen. Sonst hat jeder Prophet in Anführungszeichen, jeder Prophet seine eigene Sicht, seine eigene Symbolik, seinen eigenen Verstand benutzt, um irgendwelche Dinge zu erklären. Das kann es nicht sein. Wir müssen uns auf das Wort selber konzentrieren und die Lösung in ihm selber finden. Darum geht es und um nichts anderes. Ja, der zweite Engel posaunt, Vers 8 und 9. Wann haben wir angefangen? Viertel vor, ne? Ja, gut. Okay. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen und das Drittel des Meeres wurde Blut. Und es starb das Drittel der Geschöpfe im Meer, die Seelen haben, und das Drittel der Schiffe wurde zerstört. Ja, da steckt schon wieder eine ganze Menge drin, auch von anderen Themen. Das kann man nicht alles behandeln. Wichtig ist hier, ein mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Was ist das? Methode der Auslegung, erstmal wörtlich nehmen, buchstäblich. Nicht schon nach symbolischen Dingen suchen. Asteroiden, ist ja bekannt, Astera ist Stern aus dem Griechischen. Aides ist ähnlich, also sternähnlich, würde also heißen, hier fällt ein sternähnlicher ins Meer. Kannst du dir den Tsunami vorstellen, den es da gibt? Ja, da haben wir ja wenig Erfahrung mit, da reicht auch das Warnsystem nicht mehr. Wenn das passieren würde, ja, wenn, und ich nehme das wörtlich, warum? Wir haben noch immer ein Argument gleich in wenigen Sekunden, weil die wörtliche Auslegung den Gesamtzusammenhang dieser Stelle hier im Kapitel 8 nahelegt. Alles andere, was hier passiert, ist auch wörtlich zu verstehen und nicht symbolisch. Und jetzt wird also aufgrund dieses Ereignisses, aufgrund dieses mit Feuer brennenden Berges, der sicher auch wie ein Stern ist, auf die Erde fällt, wurde das Drittel des Meeres zu Blut. Wenn wir später im Kapitel 16 bei den Schalengerichten sind, da gießt der Zweite seine Schale aus und da wird das ganze Meer zu Blut, das was noch übrig ist, wenn es linear gesehen wird. Und hier ein Drittel, wie viel ist denn das? Ein Drittel der gesamten Meeresoberfläche würde 120 Quadratkilometer sein. Steht hier, kann das sein? Millionen, danke. Das stimmt, ich habe einen Strich gemacht zu Millionen. Geht doch nichts über aufmerksame Brüder, gell? Gut, 120 Millionen Quadratkilometer. Wie viel ist denn das am Wasser? Da habe ich doch keinen Begriff für. Also zwischen Amerika und Europa, auf der westlichen Seite gesehen, der Atlantische Ozean, der hat 84 Millionen Quadratmeter. Das ist viel zu wenig. Das muss viel mehr sein. Jetzt kannst du noch den Golf von Mexiko dazu rechnen, Karibische Meer, Nordpolarmeer, Nordsee, Mittelmeer, Schwarzes Meer, bist du fast dran, gell? Fehlen immer noch 10.000. Also ein Drittel der Wasser wird zu Blut. Ungeheuer, gell? Ungeheuer. Also unvorstellbar, welche Gerichte Gottes es noch geben wird. Und jetzt machen wieder die Ausleger, die Probleme haben mit der buchstäblichen Sicht, eben eine symbolische draus und sagen, ja, dieser Berg ist eine Weltmacht, die in das Meer der Nationen fällt. Kann das sein? Ja, möglich ist vieles, gell? Im Kapitel 8 hier, im Vers 5, haben wir doch gelesen, dass dieses Feuerfass woher kommt? Aus dem Himmel. Der Engel wirft das Feuerfass aus dem Himmel auf die Erde, das heißt die Gerichtsausübung hier an dieser Stelle geht vom Himmel aus. Und im nächsten Vers, den ich gleich lese, da wo der Stern auf die Erde fällt, wo kommt denn der her? Aus dem Himmel, das heißt die Himmel sind die Auslöser für die Gerichte auf der Erde, deswegen kann dieser Berg keine Weltmacht sein. Das musst du buchstäblich verstehen, was hier passiert. Dann sind diese Schiffe keine Handelsbeziehungen und was man sich sonst hat noch alles einfallen lassen. Der nahe Zusammenhang im Kapitel 8 zeigt, dass das reale Dinge sind. Ein wirklicher buchstäblicher Berg, der ins Meer fällt und ich gehe von einem sternähnlichen Gebilde aus, wie hier der Gesamtzusammenhang es vermuten lässt. Wollt ihr noch mehr hören? Dann schaut euch die dritte Posaune an, Kapitel 8, Vers 10. Und der dritte Engel posaunte und es fiel ein großer Stern aus dem Himmel, brennend wie eine Feuerfackel. Und er fiel auf das Drittel der Wasserströme und auf die Quellen der Wasser. Schon wieder, gell? Ein großer Stern fällt aus dem Himmel. Jetzt könnte man von zwei möglichen Sichtweisen reden. Ich bin ja immer bestrebt, nicht zu einseitig zu sein. Wenn irgendwas auch wahrscheinlich sein könnte, möchte ich zumindest, dass der Leser sich damit beschäftigt und sagt, ja, es könnte so oder so sein. Und hier haben wir so eine Stelle. Im Kapitel 1, Vers 20 haben wir gelernt, dass Sterne Engel sind. Da hat der Jesus hat sieben Sterne in seiner Hand und das sind die sieben Engel der sieben Versammlungen. Also man könnte sagen, Stern ist ein Hinweis auf Engel. Es fiel ein großer Engel aus dem Himmel. Wäre denkbar, aufgrund Kapitel 1, Vers 20. Im Kapitel 4, Vers 5 werden die Feuerfackeln, weil der Stern ist wie eine Feuerfackel, als die sieben Geister Gottes bezeichnet. Also könnte es sein, dass dieser Stern wie einer von den sieben Geistern Gottes, weil er als Feuer dargestellt ist, aus dem Himmel auf die Erde fällt. Wäre möglich, ich möchte mich hier mit niemandem streiten, der es so sieht und sagt, nein, das stimmt nicht. Es könnte aber auch sein, dass dieser große Stern buchstäblich betrachtet eben ein Asteroid ist, nämlich Aster-Stern, und wie vorhin schon beschrieben. Und das wäre also die buchstäbliche Deutung. Ich finde, hier ist beides möglich. Wichtig ist doch hier, was passiert. Ich habe noch was vergessen, Jesaja 14, 12. Da wird ja schon mal beschrieben, dass der Diabolos, viele schreiben, als Glanzstern auf die Erde fällt. Da steht nicht Glanzstern, vergiss das. Hillel, Hebräisch, entweder Erheller, sagt Bader, passt, oder Heuler. Halleluja, Hallel fluchen, Hallel schreien, wie auch immer. Gell? Also die hebräische Form lässt vermuten, dass hier es durchaus ein Engel gewesen sein kann. Was passiert aber? Das ist das Wichtige. Der Name des Sternes ist Absinth. Griechisch Absinth. Was ist Absinth? Wermut, sagen viele. Ein bitteres Gestöff. Gell? Absinth. Wenn ich dieses Wort im Griechischen zerlege in seinen Wurzeln, heißt das A am Beginn dieses Wortes un. Wir sagen auch asymmetrisch, unsymmetrich. Absinth. Un. Und in dem zweiten Teil des Wortes steckt hier das Wort für trinken drin, Pino. Und das würde heißen, es ist untrinkbar. Der Stern fällt ins Wasser und das Wasser wird untrinkbar. Ein Drittel des Wassers wird untrinkbar. Und weil es untrinkbar ist, Absinth, Wermut, Bitter, wie auch immer, deswegen sterben viele Menschen. Es sterben viele Menschen. Da wird nicht gesagt, wie viele. Und jetzt musst du mal all die Stellen, wo Menschen sterben, hintereinander setzen in einer linearen Erfüllung. Was kommt denn da raus? Ich habe mir die Mühe gemacht. Beim vierten Siegel, das haben wir schon besprochen, sterben 25% der Menschen zur Zeit der sechsten Posaune. Sterben 33% der Menschen. Während dem zweiten Wehe sterben 7.000. Und wenn ich von 7 Milliarden Leuten ausgehe heute, was bleibt da übrig, wenn wir das stückeln, so wie es hier beschrieben wird? Genau 38%. Umgerechnet 2,6 Milliarden. Das heißt, 4,4 Milliarden Menschen sterben in diesen verschiedenen Gerichten. Das fällt auf, gell? Irgendwie. Also die Leute müssten mitkriegen, die Gerichte sind ernst. Gott macht hier irgendwas. Hoffentlich hilft es. Aber wir werden feststellen, noch im Kapitel 16, dass trotz dieser Plagen, trotz dieser Gerichte, trotz dieser Quälereien, die Leute Gott fluchen. Weil das ist ganz wichtig. Ich glaube, morgen früh ist das auch dabei. Ich bin manchmal unsicher, weil ich zu viel mache. Da geht es um Information und ihnen fehlt Information. Und deswegen fluchen sie in diesen Gerichten. Ja, zur vierten Posaune, die letzte für heute früh. Kapitel 8, Vers 12. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde das Drittel der Sonne und das Drittel des Mondes und das Drittel der Sterne geschlagen, auf dass das Drittel von ihnen verfinstert würde. Und der Tag sein Drittel nicht scheine und die Nacht gleicherweise. Soweit die Auswirkung. Hier könnte ich auch an dieser Stelle es symbolisch sehen, als Engelmächte oder buchstäblich. Beides ist möglich. Es gibt für beides gute Argumente. Noch einmal, Enthüllung 1,20, Sterne, ein Bild auf Engel. In Kapitel 12, bei der siebten Posaune, passiert auch was, nämlich der Diabolus, der Drachen, die Schlange, wird aus dem Himmel geworfen und nimmt ein Drittel seiner Sterne, heißt Engel, Dämonenengel, mit. Man könnte also durchaus sagen, der Engel posaunt, und was hier passiert, und das Drittel des Mondes, das Drittel der Sterne wird geschlagen, dass man das symbolisch sieht, weil eben diese Himmelskörper auch eine Darstellung von Engeln sind. Dass besondere Engel besonders geschädigt werden. Aber wenn wir es buchstäblich nehmen, das ist mir fast sympathischer, dann denke ich an Matthäus 13, in der Endzeitrede Jesu, wo er sagt, jedoch in den jenen Tagen nach jener Drängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird sein Licht nicht geben und die Sterne werden aus dem Himmel fallen und die Vermögenskräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Jesus lässt vermuten in seiner Rede, dass es was Buchstäbliches ist. Es könnte sein, dass durch die Umweltereignisse, die Gott hier stattfinden lässt, eben die Sonne verfinstert ist, dass der Mond auch kein Licht mehr gibt. Denk an einen riesen Vulkanausbruch, wo Millionen von Quadratkilometern schwarz sind, gell? Oder irgend sowas. Wäre durchaus denkbar. Also wir können auch hier nicht entscheiden, unbedingt ist es buchstäblich oder ist es symbolisch. Aber was die Erde betrifft, könnte die buchstäbliche Sichtweise die sympathischere sein. Nicht, weil es angenehm ist, sondern vom Gesamtzusammenhang her. Und ich bin eher für das Buchstäbliche als für das Symbolische an dieser Stelle. So, und jetzt zum letzten Vers für heute Morgen, Vers 13. Da heißt es, und ich nahm wahr, und ich hörte in der Mitte des Himmels einen fliegenden Geier mit großer Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen, der drei Engel, die im Begriff sind zu besaunen. Über die reden wir morgen, aber nur über zwei. Hier geht es um einen fliegenden Geier, bei dir steht bestimmt Adler. Das ist beides richtig. Es gibt im Griechischen als auch im Hebräischen nur ein Wort für diese beiden Vögel. Und jetzt musst du entscheiden, ist es jetzt ein Adler oder ein Geier? Das ist sehr schwierig, aber es gibt Anhaltspunkte dafür. In Micha 1, Vers 16 heißt es, mache die Glatze des Adlers groß. Hast du schon mal einen Adler mit Glatze gesehen? Die haben sich ausgehackt, gell? Also das könnte ein Geier sein, weil ich kenne diese Vögel, die glatzköpfig sind, als Geier. Warum? Weil sie Aas fressen. Also du musst darauf achten, wenn hier das Wort Adler oder Geier steht, wofür steht es denn? In Kapitel 12, Vers 14 geht es um Sicherheit. Die Frau, die Sonnenfrau, wird mit den Flügeln des großen Geiers oder Adlers in die Wildnis gebracht, in Sicherheit. Wir lesen in 2. Mose 19, 5. Mose 32 und anderen Stellen, wo Gott sagt, ich habe euch auf Adlers Flügeln getragen und meint sein Volk Israel. Es könnte, wenn es um Sicherheit geht, ein Adler sein. Im Klageliedern, Kapitel 4, Vers 19, wird uns gesagt, dass die Feinde Israels schnell wie die Geier sind, um nach Zion zu kommen. Hier geht es um Schnelligkeit. Also immer der Gesamtzusammenhang entscheidet, ob nun Adler oder Geier zu lesen ist. Warum? Wenn Geier das richtige Wort ist für gewisse heilsgeschichtliche Zusammenhänge, dann aus folgendem Grund. Was macht ein Geier? Er frisst Aas. Das heißt, Todeswesen nimmt er in sich auf. Und sobald er Todeswesen in sich aufnimmt, wird es zu leben durch ihn selber wesenhaft in seinem Inneren. Was macht Jesus auf Golgatha? Alles Todeswesen hat er in sich aufgenommen. Er ist der größte aller Geier. Und wenn ich die Stelle, da wo der Leib ist oder der Leichnam, versammeln sich die Geier, wirklich nehme, in dieser heilsgeschichtlichen Bedeutung würde das heißen, auch die Leibesglieder sind Geier. Wenn also die heilsgeschichtliche Deutung eines Zusammenhanges der Schrift es erforderlich macht, die Verwandlung von Tod in Leben zu beschreiben, müsste ich in meiner Übersetzung Geier hinschreiben. Das wäre wohl die bessere Wahl. Es gibt aber auch im Micha selbst noch den Hinweis, dass dieses Wort für Adler verwendet wird. Also, auch hier beides möglich, aber bitte auf das heilsgeschichtliche Ereignis schauen, was damit beschrieben wird. Und dann kann ich entscheiden, ob dieses Wort, was es eben nur einmal gibt, einen Geier oder die Wirkung eines Geiers oder eines Adlers beschreibt. Ja, was haben wir heute Morgen gelernt aus diesen wilden Versen, die wir hier betrachtet haben? Wir haben gelernt, dass das siebente Siegel als letztes von diesen vielen eine Sonderstellung einnimmt, weil immer wenn das siebente passiert, kommen gleich sieben neue. Siebente Siegel, sieben neue Posaunen. Siebente Posaune, sieben neue Schalen. Und wir haben gelernt, dass es hier einen anderen Engel gibt, der mit diesen sieben gar nichts zu tun hat. Und das war das Tröstliche, dass er die Gebete der Heiligen verstärkt. Der Turboengel aus Kapitel 8. Enthüllung Kapitel 8, der Turboengel. Mehr musst du nicht wissen. Wenn du das mal wissen willst, kannst du es finden. Ja, dann waren die einzelnen Posaunen beschrieben. Ich spare mir das jetzt zu wiederholen. Wichtig ist, und damit möchte ich heute Morgen schließen, warum interessiert uns das? Musst du das wissen? Die meisten schütteln den Kopf, nicht von euch. Gell? Der Gesamtzusammenhang der Enthüllung zeigt uns, dass der Haupthandelnde in Enthüllung insgesamt der Christus ist, der Menschensohn als Gerichtsperson. Aber nicht alleine, sondern der, wie Kapitel 11, Vers 15 uns sagt, das Geheimnis Gottes ist vollendet. Was ist das Geheimnis Gottes? Sagt Paulus, Kolosser 2, Vers 2, Epheser 1, 23, Epheser Kapitel 5, ein großes Geheimnis Christus in Haupt und Gliedern. Das Geheimnis Gottes ist vollendet bei der siebten Posaune in der Enthüllung, Kapitel 10 bis 12. Da sind wir dabei. Das heißt, die Leibesgemeinde, wenn du dazugehörst und ich auch, wir sind die Handelnden in der Enthüllung und nicht die Betroffenen. Das ist doch ganz wichtig. Und wenn ich das wissen darf und glauben kann, dann wird die Enthüllung für mich hochinteressant. Und deswegen die Empfehlung, Kapitel 1, Vers 3, glückselig, wer sich damit beschäftigt. Amen.
Vielen Dank, lieber Wolfgang.
Das Geld muss noch einweisen. Machst du noch aus?
Also, ja.
Sonst traut sich keiner was zu sagen, gell?